Und die haben mich gefragt, ja, und wie war's? Und so, ja, es waren irgendwie nur 10 Leute da. Und die so, wow, das ist ja super. So für jemanden, der keinen Namen hat, 10 Leute ist wahnsinnig gut. Und habe ich denen das mal geglaubt. Und es gibt echt viele Comedians, die mittlerweile vielleicht auch schon größer sind, aber die alle mal vor einer Person aufgetreten sind.
Herzlich willkommen bei Setup Punchline. Mein Name ist Bernhard Hiergeist und das ist ein Podcast, in dem es um all das geht, was irgendwie mit Comedy zu tun hat. Was macht das Bit eines Comedians lustig? Wie funktioniert Comic in Filmen? Oder auch um die Frage, warum sind Zauberer manchmal so schrecklich unlustig? Um all das ging's schon hier im Podcast.
Und heute wollen wir über das Thema Comedy Festivals sprechen, beziehungsweise über ein ganz bestimmtes, nämlich das Edinburgh Fringe Festival in der schottischen Stadt Edinburgh. Und dazu freue ich mich, dass heute bei mir zu Gast ist eine Comedienne und Autorin aus Berlin, die dieses Jahr dort auch aufgetreten ist. Nämlich herzlich willkommen, Freddy Kralle.
Hallo, ich freue mich sehr.
Schön, dass du da bist. Ich habe jetzt vor ein paar Tagen gelesen, dass einer der ältesten Veranstalter auf dem Fringe Festival vor ein paar Jahren mal gesagt hat, "There is an infestation of stand-up comics. It's an epidemic for which there is no cure." Der damit darauf angespielt hat, dass das Fringe Festival, was ja mal einfach ein Kulturfestival war und dass dort irgendwann halt, ja, ich glaube so um Anfang der 2000er rum, wirklich einfach Comedy und Stand-Up-Comedy und alle möglichen anderen komischen Darbietungen halt die Überhand gewonnen haben. Also eine Infestation, eine Plage, eine biblische Plage. Wie hast du dich denn in diesem Setting gefühlt? Hast du dich auch wie eine biblische Plage gefühlt?
Ja, also es ist wirklich übervoll mit Stand-Up-Comedy. Und ich muss gestehen, dass ich auch erst vor sehr kurzer Zeit erfahren habe, dass das eigentlich ein Kunstfestival ist, weil ich das halt durch den Stand-Up erst kennengelernt habe. Und für mich, ich dachte immer, es wäre ein Stand-Up-Festival, bis ich dann verstanden habe, dass da ja noch viel, viel mehr ist. Und es gibt ganz viel Theater da und Musical und nur Musik. Und natürlich viele Straßenperformer, die auch so die Touristen natürlich mitnehmen und sich von denen beklatschen lassen. Aber es ist wirklich auf jeden Fall vorwiegend Stand-Up-Comedy. Und ich glaube, es ist halt auch dafür jetzt mehr und mehr renommiert geworden. Das ist ein falscher Satz. Also es ist jetzt sehr renommiert für Stand-Up. Und für die anderen Sparten kann ich jetzt gar nicht so sprechen. Aber wer Stand-Up liebt, der kennt das Fringe Festival. Und das ist halt so der Knotenpunkt der Welt, glaube ich, für alle Stand-Upper.
Ich nenne mal nur ein paar Zahlen, dass wir das mal abgehandelt haben. Dieses Jahr sind ein bisschen über 2 Millionen Tickets für Shows verkauft worden. Es gab ein bisschen über 3000 Shows und es waren so knapp 50.000 Künstler anwesend. Einen Monat dauert das Fringe ja immer. Und man muss das mal in Relation setzen. Edinburgh ist eine Stadt, die ist so groß wie in Deutschland etwa Hannover oder Dresden. Also das verläuft sich da nicht so gut, sondern man kriegt das auf jeden Fall mit. Da ist einiges los. Wie bist du denn als Comedian drauf aufmerksam geworden? Es liegt ja nicht vor der Haustür, aber dass da so ein großes Festival einfach stattfindet, wo sehr viel Comedy geboten ist.
Also ich habe 2015 mit Comedy angefangen und eigentlich, sobald man ein paar Monate in der Szene ist, also ich habe ja mit englischer Comedy angefangen, bin da auch immer noch dabei in Berlin, weil die Szene da sehr, sehr groß und divers ist und es ganz toll ist. Und eigentlich hört man sofort davon, weil irgendwelche Comedians immer dabei sind, sich gerade darauf vorzubereiten, aufs Fringe zu gehen, weil das ein sehr ausufernder, anstrengender Prozess ist, sich da anzumelden. Und ja, das gibt ganz viele Schritte, die man gehen muss. Und man muss seine Show einen coolen Namen geben und ein Poster designen und genau, oder gucken, ob man mit jemandem zusammen auftritt. Also das ist eigentlich die ganze Zeit Thema, jedenfalls bei uns in der Szene.
Und du hattest auch, also du trittst ja nicht nur auf Deutsch auf, sondern auch auf Englisch und hast auch so begonnen. Hast du ein Programm, ein englisches, schon darauf hingeschrieben, dass du es eben im Ausland zeigen kannst?
Ja, genau. Also mich hatten ein paar aus der Szene gefragt, ob ich Lust hätte, eine Solo-Show zu machen, weil die angefangen haben, so Solo-Shows so zu promoten. Und das habe ich dann eigentlich als Anlass genommen, mich beim Fringe anzumelden, weil ich dann dachte, ja cool, wenn ich eine Solo-Show jetzt habe, dann habe ich noch so ein halbes Jahr Zeit. Also ich habe die im Dezember gemacht, das erste Mal. Und dann war ich so, ja perfekt, dann kann ich die ein bisschen rundspielen und die dann aufs Fringe-Festival mitnehmen. Und ja, und das war eigentlich auch der Grund, warum ich dann erstmal mit deutscher Comedy aufgehört habe, weil ich gemerkt habe, so, ich will mich jetzt nur darauf konzentrieren und das war dann mir zu viel einfach. Und ich bin jetzt auch, glaube ich, irgendwie beim Englischen geblieben, weil mir das halt, ja, man, es öffnet einem halt die Welt so, ne? Ich kann jetzt halt, ich kann überall auf der Welt performen. Ich habe so eine kleine Tour mir selber organisiert im Vorfeld, um einfach vor ein paar, also ein bisschen unterschiedlichem Publikum zu spielen in ganz Europa. Und es war irgendwie eine schöne Erfahrung. Sehr hart, weil man alles selber organisieren muss, aber ja, macht doch irgendwie Spaß.
Wer sich genau mit deiner Arbeit als Comedian noch befassen möchte, dem empfehle ich die Setup Punchline Podcast Episode vor 2 Jahren mit dir. Das ist auf jeden Fall ein guter Einstieg. Oder auch die Heroes Folge im ZDF gibt's auch noch in der ZDF Mediathek anzugucken. Auf jeden Fall fass doch du nochmal für Hörer, die dir jetzt hier zum ersten Mal begegnen, kurz zusammen, was ist dein Ding auf der Bühne? Church Girl Interrupted ist Titel deiner Show. Kannst du kurz in ein paar Sätzen sagen, worum geht's denn in dem Programm?
Ich habe damals Stand-up angefangen, als ich frisch meinen Glauben verloren hatte. Ich war sehr fromm mein Leben lang. Bin als Missionarskind in Sierra Leone aufgewachsen. Mein Vater war lange Pastor und so. Ich habe dann Stand-up eigentlich als Mittel benutzt, um das zu verarbeiten und darüber zu reden und auch ja ein bisschen selbstkritisch über manche weirden Verfehlungen in meinem Glaubensleben mich lustig zu machen. Und genau, habe dann auch viele andere Themen bearbeitet auf der Bühne in den letzten 7 Jahren und habe dann mir überlegt, dass ich gerne diese Glaubensreise, wie ich meinen Glauben verloren habe und wieder angefangen habe zu daten in meinen 30ern, das habe ich quasi alle Jokes, die damit zu tun hatten, habe ich halt in diese eine Solo-Show reingepackt und sie Church Girl Interrupted genannt.
Jetzt hattest du ein englisches Programm, bist in Berlin und würdest gerne beim Fringe Festival auftreten, weil man da als Comedian halt hin muss. Wie bist du denn dann vorgegangen? Also was macht man denn, wenn man erstmal keine Kontakte dorthin hat?
Die sind relativ gut organisiert und die haben auch, glaube ich, ich war mal in so einem Zoom-Call für Leute, die das noch nie gemacht haben. Da wird das dann so ein bisschen erklärt. Aber allgemein kann man sagen, dass man als Performer selber verantwortlich ist, genau zu Clubs Kontakt aufzunehmen. Und man muss dann halt sich entscheiden, will man in eine Venue, die zum Beispiel nur Stand-up macht, oder will man in eine Venue, die auch ein bisschen Theater, Musik, irgendwas macht. Also es gibt verschiedene Sachen, die verschieden ausgerichtet sind. Und natürlich will man eine Venue, die möglichst zentral ist. Und irgendwie, das muss man entscheiden. Und es gibt zwei große, eine Teilung des Fringes. Es gibt einmal das Free Fringe, wo Venues sind, wo man keine Miete zahlt. Und das ist alles sehr selbstorganisiert und ein bisschen chaotischer vielleicht. Und es ist auch meistens, dass das Publikum nur spendenbasiert bezahlt. Und dann gibt es das Ticketed Fringe, was etwas größere, bessere Venues sind, wo man nur mit Tickets eigentlich dann rein kann und wo man auch Miete bezahlt. Und ich habe mich entschieden, weil es das erste Mal war und ein bisschen mehr Support brauchte, so eine etwas teurere Venue, wo ich was bezahlt habe. Und dadurch halt, ne, ich konnte alle Fragen stellen, man hat vor Ort ganz tolles Team, was einem hilft und man hat ein bisschen bessere Technik da und so. Und dann muss man irgendwie selber Sachen für Presse schreiben, eine Pressemitteilung, man muss selber Kontakt zu Journalisten aufnehmen und ja, eigentlich ist man halt sein eigener Manager die ganze Zeit, weil also in Europa hat ja eigentlich niemand außerhalb von UK einen Manager oder Agenten oder so. Genau, gibt es halt 1000 kleine Schritte, die man halt so machen muss in der Vorbereitung.
Du hast für deine Venue Geld bezahlt, aber wie hast du denn die eigentlich erstmal gefunden?
Vor 3 Jahren war ich mal als Gast einfach auf dem Fringe und habe mir nur Sachen angeguckt. Ich bin gar nicht selber aufgetreten. Da hatte ich mich an ein paar erinnert, die ich irgendwie cool fand und dann musst du halt die anrufen. Das ist gar nicht so einfach, da überall jemanden an die Strippe zu bekommen. Also ich habe so im Februar angefangen, weil da die Einschreibe, wie nennt man das? Also ab da kann man sich anmelden. Mhm. Aber ich habe jetzt gehört, dass so die beliebten Venues, dass sich Leute jetzt schon quasi im Oktober für nächsten August drum kümmern bei den ganz beliebten Venues. Also es ist wirklich mit sehr viel Vorlauf. Und dann schreibst du halt welche an, sie antworten dir oder nicht. Und dann verhandelst du und sagst, ich hätte gerne mindestens so viele Sitze, ich hätte gerne ticketed oder nicht. Und sagst, oder vielleicht braucht man irgendwelche Technik oder so. Ist jetzt bei Stand-Up natürlich nicht so. Ich glaube, deshalb hat Stand-Up vielleicht auch so einen Zulauf bekommen, weil es halt einfach so einfach ist zu organisieren. Wenn du mit einer Theatergruppe da bist, dann kannst du auch viel weniger verdienen. Du musst super viel an Requisiten mitbringen. Alles sowas, das macht es natürlich viel aufwendiger nochmal. Und dann fängt die Reise an.
Wie viele Shows hast du denn gemacht eigentlich?
Wenn man eine Venue mietet, dann bekommt man quasi einen Timeslot für jeden Tag. Ich war jetzt nur eine Woche da, also ich war ungefähr 10 Tage da, aber ich habe 7 Tage lang meine Show gemacht. So auch, weil ich erstmal so reinfinden wollte in die Experience. Normalerweise kann man bis zu 28 Tage halt hintereinander die Show machen. Viele Leute machen einen Tag pro Woche frei, aber muss man nicht. Ich habe für eine Woche, glaube ich, knapp 1000 Pfund bezahlt für die Venue. Mhm. Und dann kommt noch dazu natürlich Airbnb oder Hotel, was zu der Zeit auch unfassbar teuer ist, weil die ganze Welt da ist. Ich habe das auch, glaube ich, im Februar oder März schon gebucht. Das waren nochmal so 700 Euro dann der Flug. Ernährung. Man ist halt die ganze Zeit so unterwegs und rennt von einem Ort zum nächsten und muss dann auch immer so essen, was sich gerade ergibt. Also ja, es ist wirklich ein sehr teures Unterfangen. Und wenn man jetzt keinen großen Namen hat, dann ist es auch schwer, da jetzt richtig Geld zu machen, ne? Weil, also man hat so viel Konkurrenz an jedem Tag, in jedem Zeitslot, dass es echt schwer ist. Man ist natürlich auch selber verantwortlich dafür, Leute in die Show reinzubekommen. Weil, wenn man so diese teureren Venues hat, dann helfen die einem auch ein bisschen. Die haben ein bisschen mehr Publicity. Die haben auch ein Presseteam, was Sachen rausschickt an Journalisten und so. Aber eigentlich steht man selber jeden Tag auf der Straße und flyert. Also genau vor der Show, um Leute so von der Straße so reinzukriegen. Barking nennt man das. Und die meisten Leute bezahlen aber auch gleichzeitig noch Leute, die einem helfen beim Flyern, was auch relativ teuer ist. Also ich habe sicher für die eine Woche ungefähr 500 Pfund nur für das Flyering und Werbung gezahlt.
Und das machen halt aber alle.
Alle,
oder?
Also wenn man also als Tourist da durchgeht, man wird die ganze Zeit so von Leuten belagert, die einen mit Flyern zumüllen. Das ist eigentlich ganz schlimm. Aber es geht nicht anders.
Was war deine Venue dann? Also wie hieß die und wie groß?
Ich war in einem Verband, der hieß Space UK. Das war eher so Unterschied, also das war nicht nur Stand-Up. Und ich wusste das nicht ganz genau, wie die Venue aussieht. Die war in einem Hilton-Hotel drin. Also es werden ganz viele unterschiedliche Veranstaltungsorte umfunktioniert zu Performance-Areas und Bühnen und so. Und die Venue war sehr gut. Es war so ein bisschen so theatermäßig, so eine schwarze Box, wo 50 Leute reingepasst hätten, die ich nicht ausverkauft habe. Es war bei mir nicht ganz ideal. Das habe ich dann auch gelernt, weil auf allen Seiten Sitze waren, aber genau vor mir war nicht so viel. Also es waren so 2 ganz lange Reihen. Und ich glaube, für Stand-Up wäre es besser gewesen, wenn ganz viele Reihen so hintereinander und das ein bisschen kompakter gewesen wäre. Da lernt man dann dazu. Genau, das Team war alles super und ich hatte zum ersten Mal, ich konnte das Licht verändern. Ich habe so einen kleinen Werbeblock eingebaut in meine Show, wo ich über Christian Porn rede, als wie so in den 50ern, wo in den Live-Shows so Werbung gemacht wurde von dem Moderator. Und dann konnte ich halt, also ich lasse da so ein bisschen Musik laufen in der Zeit und dann konnte ich halt zum Lightboard rüberwetzen und mir so rosanes Licht machen und dann wieder das weiße Licht. Also es war irgendwie so ganz cool, dass ich sowas hatte. Ich hätte natürlich auch noch einen Techniker bezahlen können, der dann drin sitzt und das macht. Ich habe mich für die DIY-Variante entschieden. Das war halt cool. Das wäre jetzt in kleineren Venues vielleicht nicht so einfach gewesen. Genau, aber es war ein bisschen schwierig, weil das Hotel zum Beispiel, weil das halt trotzdem weiter noch ein Hilton-Hotel war, hatten die zum Beispiel keine Werbung draußen auf der Straße. Das heißt, von draußen konnte man jetzt nicht so gut sehen. Oder man konnte sehen, dass es ein Fringe-Venue war, aber die hatten keine Poster von uns draußen, wo ich im Nachhinein dann doch ein bisschen sauer war, wo ich dachte so, okay, wenn ich jetzt schon so viel Geld bezahle, dann wäre das halt, das hätte ich jetzt halt schon erwartet. So.
Beißt sich halt etwas mit der eleganten Aufmachung oder halt mit dem Glas
ja,
und
voll.
Stein und sonst, ja, stimmt schon. Also, Church Girl Interrupted ist eigentlich schon so ein, ich weiß nicht, wenn 1000 Titel nebeneinander stehen, wie es dann ist, aber eigentlich schon sowas, wo man, es sind halt einige Wörter, die sofort irgendwie Bilder aufrufen. Hätte wahrscheinlich nicht geschadet. Aber wie viele Leute waren denn dann da? 50 passen rein und wie viele sind so über die Woche verteilt da gewesen?
Ja, es war ganz lustig. Also ich hatte meine allererste Show und danach war so ein Presseevent in meiner Venue und ich glaube, ich hatte 10 Leute in der Show und dann kam ich so dahin und die haben mich gefragt, ja, und wie war's? Und dann meinte ich so, ja, es waren irgendwie nur 10 Leute da und die so, wow, das ist ja super. Und ich war so, hä, echt? Und die so, ja, also für jemanden, der keinen Namen hat für die allererste Show, das ist 10 Leute, ist wahnsinnig gut. Und war ich so, ja, okay, habe ich denen das mal geglaubt und so, es gibt echt viele Comedians, die mittlerweile vielleicht auch schon größer sind, aber die alle mal vor einer Person aufgetreten sind. Ja, das ist wirklich krass. Also ich würde sagen, ich hatte so zwischen 10 und ein bisschen über 30 Leute so in dem Rahmen hatte ich so das Publikum, was auch total okay war. Also da kann man schon eine gute Show mitmachen.
Quasi für dein erstes Mal Fringe, also offenbar sehr gut, dass man da 10 Leute zusammenkriegt in einer schwierigen Location, die nicht gut einsehbar ist und wenn man irgendwie flyern gehen muss, um überhaupt Leute irgendwie da reinzubekommen. Aber das ist jetzt nichts, womit man irgendwie dann Geld macht, oder? Die ganzen Ausgaben, die du vorhin aufgezählt hast, das steht dann in, ich meine, es ist sehr viel, sind dann ja irgendwie ein paar tausend im niedrigen vierstelligen Bereich oder ein paar tausend Pfund, die man ausgibt, was viel ist, aber jetzt nicht, halt auch nicht 20.000 Pfund oder 20.000 Euro, aber es steht trotzdem in keinem Verhältnis oder zu dem, was man damit einnimmt.
Nee, genau. Und ich habe ja, wie gesagt, ich habe ja nur eine Woche gemacht. Also wenn ich jetzt 3 Wochen oder sogar noch länger oder diese 3,5 Wochen gemacht hätte, klar, vielleicht hätte ich dann nach einer Zeit ein bisschen mehr Publikum generiert. So je länger man da ist, desto mehr kann sich natürlich auch so Mund-zu-Mund-Propaganda verbreiten. Aber es steht auf jeden Fall, also ich würde sagen, ich habe so 2.000 Euro gezahlt letztlich für diese 10 Tage. Und das ist schon echt viel Geld, gerade für junge Leute, die Comedy machen. Also es gibt viele, die auch einen Dayjob haben, so ein bisschen so einen Corporate Job, die dann vielleicht sich auch was sparen können. Aber viele Comedians haben immer noch nicht jetzt super viel Geld und das ist schon... Also das ist natürlich auch eine große Kritik am Fringe, ne, dass dann letztlich doch nur die Rich Kids dann da auftreten können, ohne sich zu viele Gedanken zu machen. Und das kann es natürlich eigentlich nicht sein, weil das ja eigentlich schon auch, glaube ich, vom Ursprung her ein bisschen so was Alternatives hat. Und das ist es auch immer noch von dem, was da dort geboten wird, dass es sehr experimentell auch ist und so. Das passt dann nicht so ganz zusammen.
Also 2.000 Pfund gezahlt, meinst du 2.000 Pfund miese quasi?
Ja, genau.
Ah,
also
okay.
Ich nenne es Investition in meine Zukunft, aber ja.
Wie hat denn das Church Girl quasi vor dem schottischen oder, ich sag mal, internationalen Publikum funktioniert? Berlin ist ja einfach doch eine sehr, sehr internationale Stadt, aber könnte ich mir schon vorstellen, dass man in Berlin mehr machen kann und wo alle Leute so super individuell, wo alles so urban ist und wo nur und ausschließlich Lebenskünstler und Lebenskünstlerinnen wohnen. Könnte ich mir vorstellen, dass ja in Berlin vieles besser geht als in so einer verhältnismäßig kleineren Stadt wie Edinburgh. Wie hat sich das Church Girl auf die Bühne übertragen?
Also man hat halt immer Jokes, die nur in der eigenen Stadt funktionieren eigentlich. Ne? Ich habe halt natürlich so Berlin-Bezüge oder ich habe irgendwie so ein kleines Bit über Sexclubs, was einfach so Teil der Berliner Kultur ist und mache da so ein paar Jokes drüber, warum ich noch nie in einem Sexclub war und so. Und genau, solche Jokes, die funktionieren natürlich nicht so gut. Da muss man sich dann Varianten überlegen, wie, oder man muss das halt ein bisschen erklären und sagen, hey, ich erzähle euch mal was Lustiges über Berliner Subkultur oder so. Oder ich habe einen Joke darüber, wie ich meinen Glauben verliere, dass es so ein bisschen ist wie zu lange in der U8 fahren, wo ein Stückchen von einem irgendwie innerlich abstirbt. Und dann muss man halt gucken, genau, was gibt es international für eine Metapher, die dann irgendwie funktioniert. Aber das haben, glaube ich, alle Comedians, also auch die Amerikaner, ne, die dann kulturelle Referenzen, die halt in UK nicht funktionieren. Das muss man dann halt rausfinden. An sich, glaube ich, ist das Publikum in Berlin, ja, ist vielleicht ein bisschen edgy, aber dadurch, dass ich über Religion rede, ist es manchmal eher so, ist es auf jeden Fall in Deutschland so, dass ich oft das Gefühl habe, dass in Deutschland ich mit dem Thema Religion gar nicht so richtig connecte und dass es eigentlich in anderen Ländern, wo Religion viel mehr so ein gelebter Teil auch von dem öffentlichen Leben ist, dass ich das da eigentlich viel leichter habe. Also alle Leute aus Südamerika, Iren sind wahnsinnig katholisch geprägt zum Beispiel. Also viele Kulturen haben haben viel mehr mit Religion, glaube ich, zu tun als Deutsche zum Beispiel. Was auch ein Grund ist, warum ich das Programm, glaube ich, nicht auf Deutsch hätte spielen wollen, weil ich immer das Gefühl hatte, die Deutschen sind so, das ist uns irgendwie zu persönlich oder zu nah und man muss das irgendwie zu doll erklären. Und in anderen Ländern ist das viel normaler. Wahrscheinlich auch in nicht-christlichen Ländern. Die kommen jetzt nicht ganz so zu meinen Shows, also so Leute aus dem muslimischen Raum oder so. Aber eigentlich thematisch könnten die, glaube ich, total connecten. Aber die sind dann vielleicht von dem Wort Church ein bisschen abgeschreckt oder denken, dass das spricht sie dann nicht an. Und ich hatte auch immer Leute, die ganz spezifisch, glaube ich, in meine Show gekommen sind, weil sie das Thema angesprochen hat und weil sie da auch einen Background mit hatten. Ich bin ja so evangelikal geprägt oder aufgewachsen, also so sehr bibeltreu und sehr radikal. Und es waren auch immer Leute in der Show, die das irgendwie so gelesen hatten auf meinem Flyer und dann auch mit ihren Traumata kamen und darüber lachen wollten. Es war eigentlich immer sehr, sehr schön.
Wie hast du es denn dann gelöst, die U8, diese eine ekelhafte U-Bahn-Linie, die es immer in großen Städten immer gibt, wo halt dann Comedians gerne drüber sprechen? Was ist das internationale Pendant, das dann auch in Edinburgh verstanden wurde?
Also ich habe dann immer gesagt, dass es wie im Megabus, Megabus ist so ein bisschen wie hier der Flixbus. Aber ehrlich gesagt hat es nie so gut funktioniert, weil die U8 halt so viel spezifischer ist und Leute in Berlin damit so persönliche Sachen so viel verbinden. Das heißt, manchmal gibt's halt, also das ist dann halt einfach ein Joke, manchmal habe ich ihn, glaube ich, gar nicht gemacht, weil ich dann dachte, ja, dann schenke ich mir das Stück der Geschichte. Und mit den Sexclubs habe ich es halt einfach so ein bisschen quasi, ich erzähle euch jetzt mal was aus der Heimat, nämlich über Sexclubs. Also dann habe ich das so ein bisschen gemacht, aber da habe ich gemerkt, dass die Leute in Berlin schon mehr über so, ich sag mal, irgendwie Sexclub-Kultur lachen als jetzt anderswo, weil die das gar nicht so, die haben, glaube ich, nicht so eine genaue Vorstellung davon, weil für die so, die denken dann so an Swingerclubs, an ein bisschen so schmierige Orte aus den 70ern oder so. Und diese sehr moderne, coole Sexclub-Kultur, das wissen viele gar nicht, dass es das so gibt. Deshalb funktioniert das nicht so ganz. Aber ich brauchte das Bit in meinem Set, weil ich ganz viele Callbacks darauf mache. Und deshalb, sonst hätte ich es einfach weggelassen, aber das ging in dem Punkt leider nicht.
Ich hatte es jetzt genauso im Kopf, wie du es gerade geschildert hast und denke dabei immer an etwas Miefigkeit und ich meine, in München, wo ja ich wohne, gab's vor in den 70ern und 80ern so eine Kultur und oh wow, dieses alte Kino gab's mal im Hauptbahnhofgebäude, wo nur Schmuddelfilme gezeigt wurden.
Genau, ja, ja.
Und das ist immer halt so eine längst vergangene Zeit und ich muss feststellen, dass ich also über die aktuelle moderne Sexclub-Kultur in Berlin alles andere als gut unterrichtet bin. Aber das wäre jetzt mal ein Thema vielleicht dann für ein anderes Berlin in Comic-Bits Podcast.
Genau. Jokes, auch die über die Rolle, funktionieren.
Auch über die Rolle der U-Bahn und speziell der U8 im Werk von deutschsprachigen Berliner Comedians müsste man mal eine längere Abhandlung schreiben. Ja. Aber wir sprechen ja über das Fringe und auch nicht über den Nahverkehr in Edinburgh, sondern über deine Erfahrung dort. Wie sah dein Tag konkret aus? Was hast du noch gemacht, außer deine Show gespielt, hast wahrscheinlich auch noch viel anderes angeguckt. Kannst du uns mal das so schildern?
Meine Shows sahen so aus, dass ich so ab mittags eigentlich ging es los. Ich habe jetzt selten, ich war zweimal in Shows, die so um 10 angefangen haben, wo ich mir einfach was angeguckt habe. Aber meistens ging es so ab mittags los. Es sind relativ viele Berliner Comedians auch da gewesen, die so Showcases und so Compilation-Shows gemacht haben, wo man selber auftreten konnte. Und weil ich die kannte, habe ich das auch oft gemacht. Das heißt, ich habe oft so am frühen Vormittag, Mittag angefangen, selber in Showcases zu spielen, weil es auch darum geht, immer dadurch auch noch andere Leute einzuladen. Die sehen einen dann auf der Bühne und denken so, von der könnte ich mir vorstellen, einen ganzen Abend oder eine ganze Show mir anzugucken. Dann macht man die Show und steht dann am Ende auch da und flyert schön. Und dann lernt man auch andere Leute kennen und die auch vielleicht ganz tolle große Shows haben und geht dann dahin. Also da gibt's dann auch Shows, die irgendwie um 14 Uhr schon 70 bis 90 Zuschauer haben. Das ist dann irgendwie ganz toll. Das heißt, davon macht man mehrere am Tag. Dann guckt man sich selber Sachen an natürlich. Also ich habe immer so die Zahl gehört, das sind so ungefähr 2000 Shows pro Tag. Vielleicht waren das aus Vor-Corona-Zeiten. Ich glaube, dieses Jahr war es immer noch ein bisschen weniger als sonst, was eine schreckliche Vorstellung ist, weil es jetzt schon so voll war. Aber ich habe mir sehr viel angeguckt, vor allen Dingen schon Stand-Up. Im Nachhinein denke ich, hätte meinen Horizont vielleicht auch etwas erweitern können, aber das sind so die Namen, wo man dann auch schneller mal eine Empfehlung bekommt und denkt so, ah ja, das muss ich mir unbedingt angucken. Das heißt, das hat man sich angeguckt. Meine Show war um 18.30 Uhr. Das heißt, so ab 16 Uhr war dann im Hinterkopf immer so, okay, jetzt muss ich auch selber anfangen zu flyern. Und das hat man dann mindestens eine Stunde, anderthalb Stunden vorher gemacht. Und dann geht es eigentlich weiter, dass man wieder bei anderen auftritt, dass man sich selber Sachen anguckt. Es gibt auch so ein paar Orte, wo nur Comedians zugelassen sind, wo man irgendwie was trinken kann, also wo so ein bisschen so Business Talk. Bin da jetzt noch nicht ganz so connected, aber da trifft sich schon sehr natürlich die britische Szene. Es ist wirklich sehr von London dominiert. Also alle Leute, die so Manager und Agenten aus London haben, das sind eigentlich nur die von Interesse sind für irgendwen. Genau, also so sieht eigentlich ein Tag aus, dass man entweder selber auftritt oder was anguckt oder seine eigene Show promotet.
Also warst du auch dann bis spät nachts immer unterwegs und hast bis um 3 Uhr morgens noch irgendwelche Shows angeguckt? Oder muss man sehr drauf achten, oh Gott, ich muss ja morgen wieder raus, ich gehe lieber früh schlafen?
Ja, also ich bin alt und ich muss schon ein bisschen mit meinen Energien auch haushalten. Das ist die späteste Show, die ich gemacht habe, war von ein paar von den Berlinern, die hieß The Heckling Show. Die war, glaube ich, um irgendwie nach Mitternacht. Da durfte das Publikum einen heckeln, also einen beleidigen. Also es war sehr so interaktiv. Und das hat auch gut funktioniert, weil die dann alle schon betrunken waren und so. Das war so relativ rowdy. Aber dann muss man ja in der Stadt, da ist ja auch nicht so gutes Bussystem nach Mitternacht. Das heißt, dann muss man auch wieder nach Hause kommen und also ja, so sehr viel. Ich glaube, oder einmal bin ich vielleicht um 3 ins Bett, aber sonst habe ich schon versucht, das ein bisschen früher hinzukriegen, weil die Tage sind wirklich sehr anstrengend.
Hast du dir gezielt auch Shows rausgepickt, die dich interessiert haben? Oder lässt man sich wirklich einfach so drüber treiben und gerät dann in verschiedene Venues rein?
Nee, ich habe mir schon ein paar, also es sind ja auch wirklich ein paar größere Namen da. Ich habe mir zweimal Stuart Lee angeguckt. Der ist so der größte Brite, glaube ich, den es gerade gibt. Der ist vielleicht nicht so bekannt wie so Ricky Gervais, aber der ist auf jeden Fall, glaube ich, innerhalb von Großbritannien so mit Abstand der Größte. Und der hatte zwei Shows da. Der hatte einmal um 10 Uhr morgens eine Work-in-Progress-Show, wo er neues Material gemacht hat und dann um 13, 14 Uhr irgendwann seine bestehende Show, die heißt Snowflake. Und die habe ich mir beide mal angeguckt. Das hatte ich auch schon Wochen oder Monate sogar im Voraus, weil das natürlich dann auch schnell ausverkauft ist. Und da habe ich mich sehr, sehr drauf gefreut. Die anderen Sachen habe ich eher so vor Ort oder so eine Woche vorher. Ich habe mir zum Beispiel Lara Ricotte angeguckt, die ist eine mexikanisch-amerikanische Comedian, die in Amsterdam lebt und die hat letztes Jahr den Funny Women Award gewonnen und ich hatte sie in Amsterdam gesehen, weil sie für Maria Bamford eröffnet hat und jetzt hat sie ihre erste Soloshow gemacht, die auch als beste Newcomerin dann gewonnen hat auf dem Fringe und die war zum Beispiel ganz toll und die habe ich mir auch ein bisschen vorher organisiert. Aber nee, die meisten, da hört man dann eher so, ah ja, der ist cool oder ey, ich gehe jetzt dahin, willst du mitkommen? Ich habe mir viele Briten angeguckt, muss ich gestehen. Ich weiß gar nicht, wie es kam, aber das war sehr cool. Weil das Schöne auf dem Fringe ist, dass die Stand-Up-Comedy da etwas experimenteller ist, weil man halt man hat so eine Stunde, die man halt gestalten kann, wo man vielleicht auch Sachen ausprobieren möchte, die, wenn man jetzt nur so 10, 15 Minuten spielt, die da nicht gehen. Und das heißt, viele experimentieren halt ein bisschen mit Musik oder mit Soundcues oder mit Projektionen oder so, was vielleicht so die Puristen der Stand-Up-Comedians verabscheuen. Aber das ist so ein bisschen die Fringe-Tradition. Also ich glaube, die amerikanische Stand-Up-Club-Tradition ist ein bisschen anders. Die ist wirklich sehr pur. Aber diese Fringe-Tradition, die hat, glaube ich, immer so ein bisschen auch den Einfluss vom Theater gehabt von Anfang an und sieht das alles so ein bisschen mehr als Performance auch. Ich fand das super, super spannend zu überlegen, was gibt's da eigentlich noch. Oder beziehungsweise ich habe ja auch dieses kleine Element bei mir in der Show gehabt, wo mich auch eine australische, das ist so ein bisschen meine Mentorin hier, die mich auch sehr ermutigt hat, so ein bisschen outside of the box zu denken, weil in Australien ist halt auch diese Fringe-Tradition sehr groß. Und ich fand das irgendwie total inspirierend zu sehen, was man noch alles auch machen kann mit Stand-Up.
In Australien gibt es, glaube ich, auch irgendwo einen kleinen Ableger vom Fringe Festival, der sich gebildet hat. Ich weiß nicht, wie das geht. Gibt es ja an mehreren Orten.
Ja, genau.
Ich glaube, auch im Ruhrpott irgendwo. Ich habe mal gegoogelt, was so geschrieben wurde in deutschen Medien. Und dann findet man eben nur dieses irgendwie das Fringe Festival in Oberhausen oder wo das war. Da gibt es aber wirklich, glaube ich, keine Verbindung. Sehr interessant finde ich immer echt die Figur von Stuart Lee, weil der ja alles andere als irgendwie so ein massentauglicher Comedian ist. Also ich meine, da gibt's in England schon andere, Ricky Gervais hast du genannt oder Michael McIntyre, der quasi ja ein etwas eleganterer Mario Barth ist, kann man vielleicht sagen. Und Stuart Lee hat ja wirklich nicht diesen Massenappeal, ist aber trotzdem so unglaublich geschätzt. Also ich denke mir da oft immer gern, dass Comedians sich gern halt damit schmücken, irgendwie auch, dass sie Stuart Lee gut finden, weil sie irgendwie dann sagen, das ist ein großer Einfluss für mich und man weiß irgendwie, das ist einer der weirdesten, einer der experimentellsten und der wirklich einfach immer irgendwie ein großes künstlerisches Konzept verfolgt. Was hast du denn mitgenommen von seinen Shows? War da irgendwas, wo du dir gedacht hast, so, das ist echt eine andere Hausnummer.
Ja, ich glaube, warum Comedians ihn so gerne mögen, ist, dass er sehr, sehr viel auf einer Metaebene ist. Er redet sehr viel über Stand-up-Comedy als Kunstform und macht sich darüber lustig oder setzt sich damit auseinander, wie entstehen seine Jokes. Er hat seine Work-in-Progress-Show damit angefangen, dass er sagt, ich fange jetzt an mit demselben Bit, das ich vor 30 Jahren bei meiner ersten Soloshow zum ersten Mal gemacht hat und erzählt das dann und dann funktionieren kulturelle Referenzen nicht mehr, was natürlich, was auch ein bisschen eher britisch war. Ich habe das auch gar nicht alles unbedingt verstanden, aber also er macht sehr viel über seine eigene, über seinen eigenen Beruf, was halt einfach sehr spannend ist und was halt auch zeigt, wie sehr das Publikum in Großbritannien versteht, was, also die verstehen halt, was Stand-up-Comedy ist und was diesen Beruf ausmacht. Und ehrlich gesagt, was ich am allerbeeindruckendsten fand, war, wie viele alte Leute in seinen Shows saßen und unfassbar gelacht haben und jede einzelne Nuance von jedem dieser wirklich sehr komplexen Meta-Jokes verstanden haben. Also da war ich wirklich sprachlos, weil ich dachte, das würde es in Deutschland irgendwie nicht geben, was mich auch ein bisschen traurig gemacht hat. Also ich glaube, im deutschen Kabarett sitzen auch viele alte Leute und finden das auch sehr lustig. Aber Stuart Lee, das ist irgendwie noch eine andere. Das ist auch dirty und das ist auch irgendwie dumm. Und das ist wirklich, also ich finde, das ist wirklich so einer der komplexesten, obwohl das jetzt auch vielleicht irgendwie nach einer leeren Floskel klingt. Aber weil der halt so viel über die Kunstform Stand-up spricht und das seziert und auch sich über Kollegen lustig macht in seiner Snowflake-Show, hat er wirklich ein fünfminütiges Bit, wo er sich über Ricky Gervais lustig macht, was schon auch, ja, ich weiß gar nicht, ob es mutig ist, aber ich weiß nicht, wie gut die sich kennen oder ob das so, ob das alle wissen, dass die sich hassen oder keine Ahnung, aber das war schon sehr ungewöhnlich. Das passiert jetzt, glaube ich, nicht so oft, dass man einen Kollegen so niedermacht auf der Bühne.
Ja, gibt ja eher immer so dieses, ja, Gentleman's Agreement. Man lästert auch nicht übereinander. Insofern mal ganz erfrischend, wenn es jemand tut. Und was er ja auch mal gemacht hat, weil irgendwie James Corden, der Brite, der doch in den USA auch die Late-Night-Show macht, mal gesagt hat, Stuart Lee ist einer seiner wichtigsten Einflüsse und den findet er ganz toll. Und dann haben wiederum Journalisten Stuart Lee damit konfrontiert und er hat sich dann aber eben, das ist wahrscheinlich sein Stick eben, er hat sich dann auch kein nettes Wort rausleiern lassen, sondern hat auch immer, er hat sich quasi nur ganz abfällig gegenüber James Corden geäußert und hat irgendwie gesagt, England's loss is the United States loss also und so. Also er hatte dann, glaube ich, einen Spaß dabei, quasi sich nicht für ein Kompliment zu bedanken, sondern eben nochmal nachzutreten und so. Und komplex trifft es, glaube ich, ziemlich genau, wie du sagst, wobei sich ja Komplexität und irgendwie Klarheit und Einfachheit, die ja Comedy oft braucht, gar nicht so gut vertragen. Aber ja, vielleicht ist Stuart Lee da echt so ein Unikum ein bisschen. Und die Leute in Großbritannien sind andere Sachen gewöhnt einfach.
Sie kennen halt ihn und sein Werk und sind halt irgendwie so auf dem Laufenden. Also ich glaube, vor einem deutschen Publikum ein Äquivalent, das würde vielleicht auch nicht funktionieren, das weiß ich nicht, weil es da auch, glaube ich, vergleichbar jetzt noch niemanden gibt. Aber ja, also die Briten sind da auch, also ich glaube, die haben richtigen Spaß dran und ja.
Was hast du gesehen, was du vielleicht für deine Comedy anwenden willst, war eine Anregung, wo du sagst, das würde ich gern beim Church Girl vielleicht irgendwie noch besser ausarbeiten oder so. Welche Inspiration hast du dir geholt in Edinburgh?
Ja, das ist eine gute Frage. Also natürlich habe ich vor allen Dingen die Inspiration, dass ich gesagt habe, so okay, ich will unbedingt nächstes Jahr wieder hin und und den ganzen Run, also den ganzen August mitmachen und das einmal erleben. Ja, es ist halt ein bisschen schwierig, das zu erarbeiten, diese experimentelleren Sachen, weil man im normalen Alltag eines Comedians hat man ja immer nur kurze Showcases und man hat auch nicht die technischen Möglichkeiten, da jetzt mit Musik unbedingt zu spielen. Aber das hat auf jeden Fall so die Gedanken aufgemacht und ich hatte auf jeden Fall schon wieder ganz viele Ideen. Ich glaube, eine Sache, die schon anders ist in einem Fringe-Kontext als auch wenn man hier deutsche Comedians sieht, ist das, die sind auch wieder vom Theater geprägt wahrscheinlich, dass es sehr eine Dramaturgie und ein Thema hat, mit so wirklich so Anfang, Mitte, Ende so ein bisschen und vielen Callbacks und dass das wirklich so eine Stunde ist. Ich glaube, in Deutschland wird das nicht ganz so viel gemacht oder vielleicht auch in Amerika auch nicht so viel, aber das finde ich, weil ich glaube ich auch Drehbuchautorin bin und vom Schreiben komme, finde ich irgendwie sehr spannend und so war auf jeden Fall auch meine Show, weil ich halt auch wirklich so eine Geschichte erzähle. Ich glaube, ich wurde eher so inspiriert davon, mehr zu machen und ich glaube, ich hatte so ganz bestimmte Erwartungen, irgendwie so, ja, ist ganz wichtig, dass dann irgendwelche Journalisten in meine Show kommen und dass ich irgendwie so eine Kritik oder so bekomme irgendwo, wo die ich mir dann auf alle meine Poster drucken kann und das habe ich gemerkt, das ist als Outsider relativ schwer. Aber dass man halt eher hinkommt, um auch die Zeit zu nutzen, vielleicht dort ein bisschen was zu entwickeln und gar nicht schon mit einer ganz fertigen Show kommt, sondern auch diese Stage Time zu nutzen für sich. Das machen auch viele, die eigentlich mit einer Work-in-Progress-Show hinkommen. Ja, oder vielleicht mal mit jemandem zusammen eine doppelte Show, also so ein Doubleheader machen und sich auch die ganze Aufregung und den ganzen Druck zu teilen mit jemandem und das Flyering, das ist auch natürlich, das trägt ein bisschen dazu bei, dass es entspannter ist für einen.
Ich habe vor ein paar Tagen auch noch gelesen, dass die Tage, wo man aufs Fringe Festival gefahren ist und dann mit Kontakten in die Industrie zu Managern, Agenten, Bookern und so und mit einer Wagenladung an neuen Chancen quasi, dass das früher schon mal so war, aber ja, diese Tage eben vorbei sind und dass das Fringe vor allem ja von dem Mythos lebt, den es halt selbst immer noch befeuert. Also es muss irgendwie so aufrechterhalten werden, dieses Theater wiederum, das so, kommt alle hierher, this is the place to be, wer nicht da ist, der ist, der wird es nie zu was bringen und so. Wie war da dein Eindruck?
Ja, ich glaube auch solche Tage sind vorbei, weil natürlich auch auf dem Fringe geht's um Followerzahlen und die haben jetzt auch einen TikTok-Kanal und ich glaube, dieses so entdeckt werden, das passiert heutzutage eh nur noch digital eigentlich. Also es gibt natürlich schon auf dem Fringe Festival so Publikumslieblinge und dann ne, gibt's so ein paar Performer, wo alle sagen, oh, den musst du jetzt unbedingt sehen. Das kann auch mal ein Überraschungserfolg für jemanden sein, auf jeden Fall. Aber was ich vorhin schon gesagt hatte, es geht schon sehr um die Londoner Bubble und das, was dort auch industriemäßig passiert. Und also die Agenten, die kümmern sich vor Ort vor allen Dingen um ihre kleinen Schäfchen, weil die natürlich total busy sind. Also ein Kollege hier hatte das auch versucht, irgendwie Agenten, der ist eigentlich Schotte, lebt aber in Berlin und der hat auch versucht, so einen Agenten dahin zu kriegen, in seine Show zu kommen, aber er hat gemerkt, das ist total sinnlos, weil die gar keine Zeit haben. Also diese Zeiten sind auf jeden Fall, glaube ich, vorbei, dass man so als Nobody irgendwie, also entweder man ist schon drin und hat halt schon die Kontakte, dann passiert vielleicht auch noch mehr, aber ja, dieses Entdecktwerden, ich glaube nicht, dass das funktioniert. Also auch wenn du keinen Agenten hast oder keinen Manager, wird auch nie ein Journalist zu dir kommen eigentlich und eine Rezension schreiben, also von den größeren Publikationen. Das passiert, glaube ich, einfach nicht.
Man hat den Eindruck, diese Leute, die wissen, also so Agenten wissen schon immer ganz genau im Voraus, wen sie entdecken wollen. Also es wurde schon vorab ausgesiebt irgendwie. So dieser Status, dass da ein Showcase ist und wenn man sich treiben lässt, kann man wirklich ganz tolle, junge, neue oder halt einfach frische, neue Künstler entdecken. Das macht ja irgendwie keiner mehr oder irgendwie Journalisten auch nicht. Ich weiß nicht, wie in England, wie es da mit dem Journalismus als Branche aussieht. Die Leute haben halt keine Zeit, müssen immer mehr machen. Man kann nichts mehr entdecken irgendwie. Man weiß, das sind die größten Künstler, vielleicht mit dem, oh, der hat schon 4 Millionen Follower auf Instagram oder auf TikTok, den gucke ich mir jetzt auf dem Fringe an. Alle sind darauf angewiesen, dass die Leute ja eh schon irgendwie durchs Internet bekannt geworden sind. Und der Weg andersrum scheint nicht mehr zu funktionieren. Oder vielleicht war es immer schon ein Trugschluss, dass das mal funktioniert hätte.
Ja, das weiß ich nicht. Vielleicht früher, als es halt noch kleiner war, war das dann auch realistischer, dass alle nicht so busy waren mit ihren eigenen Klienten. Ich weiß es nicht. Aber heutzutage, also Stuart Lee zum Beispiel, das fand ich sehr nett. Der hat nach jeder von seinen Aufführungen ein paar Tipps gegeben. Leute, die er guckt sich auch selber viel an. Und hat dann quasi Empfehlungen ausgesprochen. Und er war bei einer Berliner Comedian in einer Show. Moni Zhang heißt die, die ist Chinesin. Ich habe das, glaube ich, nur später von den Berlinern gehört. Er hat nur erzählt, also ja, ich war in so einer Show, wo nur zwei Leute waren und es hat geregnet und zwei von denen waren auch nur da, weil sie irgendwo im Trocknen ihre Pizza essen wollten und das war in irgendeinem Kellerverlies. Und er meinte so, naja, es war interessant, ich will einfach nur damit sagen, es gibt richtig viele weirde Sachen da draußen, guckt sie euch an. Und dann habe ich danach erfahren, dass er halt bei ihr in der Show war. Also sie macht eher so ein bisschen so Storytelling, ne? Sie ist aus Wuhan. Das ist natürlich wenn man Wuhan auf ein Poster schreibt, ist das natürlich ganz ein ganz guter Publikumsmagnet. Und er hat dann wohl danach nur zu ihr gesagt, dass die Klimaanlage sehr laut war.
Herzlichen Dank auch. Also war er einer von den zwei Leuten im Publikum?
Ja, der hat sich einfach so eine random Show angeguckt. Das ist schon relativ cool.
Dem würde man es schon auch zutrauen, dass er irgendwann, wenn er in Berlin ist, in irgendein englisches Open Mic reinstolpert.
Ja, irgendwie dann, schon wahrscheinlich.
Eine Sache, das hatte ich auch mal bei mir im Newsletter erwähnt, dass ein englischer Comedian, Jack Evans heißt der, hat eben kurz vor dem Fringe gesagt, weil er sich verweigert hat, da hat der Guardian einen Artikel drüber gebracht, über die Leute, die nicht zum Fringe fahren. Und er hat den schönen Satz gesagt, "The Fringe feels like a machine designed to suck money and spirit from creative people." Wie ging's dir denn jetzt danach, nach diesen 10 Tagen, die du dort verbracht hast? Warst du am Ende mit deinen Kräften?
Nee, tatsächlich noch nicht. Und ich glaube, normalerweise setzt das immer so nach Woche 2 ein, habe ich so von vielen gehört. Das heißt, ich habe diese Marke noch nicht so ganz überschritten, was auch, glaube ich, ein Grund ist, warum ich nochmal auf jeden Fall hin muss und mir das ganze Ding geben muss. Nee, ich war eigentlich noch relativ guten Mutes. Also man fällt danach, glaube ich, immer ein bisschen in so ein Loch, weil das einfach so viel ist und auf einmal ist man dann wieder in Berlin. Und obwohl ich die Berliner Szene wirklich über alles liebe, merkt man dann halt doch so, dass es international halt völlig irrelevant ist, was so ein bisschen schade ist. Aber ja, das, also ich glaube, was das Finanzielle angeht, auf jeden Fall, es ist halt einfach super teuer. Und kräftemäßig, weil man halt so selber dafür verantwortlich ist, so viel Werbung zu machen, das schlaucht natürlich. Also Flyern ist wirklich überhaupt nicht. Manche Leute haben da wirklich eine Begabung und die laugt das auch nicht aus. Aber ich finde es schon schwierig, in 300 Gesichter zu gucken, die alle meinen Flyer nicht wollen, kurz bevor ich selber auf die Bühne gehe. So, das ist schon ein bisschen crushing manchmal.
2018 hat eine Comedienne eine Umfrage gemacht und die hat, oh Wunder, ergeben, dass am Fringe mitzumachen can have a negative effect on your well-being. Und 2 haben in dieser Umfrage dann sogar angegeben, dass sie Suizidgedanken gehabt haben, nachdem sie dort waren, weil eben dieser Druck, auch dort zu sein und sich eben auch in Unkosten zu stürzen, so groß ist. Da scheinst du ja eine okayere Erfahrung auf alle Fälle gemacht zu haben.
Ich habe halt einfach mein Dispo erweitern müssen, bevor ich hingefahren bin. Also ich habe wirklich, das kam bei mir zusammen, dass ich auch in meinem Dayjob, ich bin ja Drehbuchautorin, da war einfach so ein kleines Sommerloch und ich hatte ein Projekt verloren, so im Frühjahr, womit ich so gerechnet hatte, dass mich das auch finanziert fürs Fringe. Das ist jetzt nicht super ungewöhnlich als Autorin, aber so war das halt. Also ich habe schon finanziell, das war schon jetzt nicht lustig. Aber ich wusste, dass ich so im Herbst wieder ein paar Aufträge habe und deshalb habe ich mir jetzt nicht existenzielle Sorgen gemacht. Aber ich kenne viele auch aus der Berliner Szene, wo ich denke so, hey, warum fahrt ihr da nicht hin? Und die meinten so, nee, ist mir zu teuer, habe ich keinen Bock drauf. Also warum? Oder auch die sagen, ich verdiene in Berlin so viel mehr, wenn ich hier bleibe. Ich kann hier auch meine Solo-Shows machen. Warum muss ich jetzt zum Fringe gehen? Oder die halt lieber in Europa dann touren oder so. Ja, also ich glaube, dass man halt sich so als eine mini kleine Option von 1000 Shows am Tag fühlt, das ist schon krass, wenn man halt so viele Leute sieht, die halt alle nicht in meine Show kommen. Das ist schon auf jeden Fall krass und ich glaube, alle Leute, also ich hatte auch mal eine Show, ich hatte einen Journalisten da von Arte, die machen auch eine Doku gerade, so eine dreiteilige über Stand-up auf der ganzen Welt und der war auf dem Fringe und der hat auch irgendwie viele Leute interviewt und der hat dann meine Show gefilmt, gerade an so einem Tag, wo wirklich, also es war jetzt, waren vielleicht 15 Leute da, aber die haben wirklich überhaupt nicht gelacht. Und die hat er dann halt gerade aufgenommen. Das war dann wirklich so nachher. Ich meine, man hat dann so viel zu tun, dass man, ich konnte halt gar nicht so viel Zeit darüber nachzudenken, wie scheiße das jetzt eigentlich war. Und er hat es dann sogar, er kam dann sogar nochmal zurück und hat noch eine Show aufgenommen. Aber sowas ist natürlich irgendwie einfach super scheiße. Und dieses, dass man halt so viel Kohle oder in dieses Flyering, dann hat man Flyer über und schmeißt die dann doch irgendwie nur weg. Und das ist schon alles sehr hart. Und ich glaube, da gibt's jetzt niemanden, dem es nicht an die Substanz geht. Ich hatte halt vorher schon quasi, ich bin mit dem Bewusstsein reingegangen, wie viel Geld ich verlieren würde wahrscheinlich. Man muss da vielleicht einfach dann realistischer sein, aber ja.
Ja, du bist als Künstlerin aus Deutschland immerhin, also du hast ja eben auch aufgrund deiner Autorinnentätigkeit eben deine Basis in Berlin und blöd gesagt, du bist halt kein gutes Investment genau. Für einen Agenten in England, wenn du eh eigentlich für eine Tour müsstest du da mega aufwendig rüberfliegen. Also da gibt's halt ja, Investments, die eine bessere Rendite voll. Versprechen als halt solche. Das ist irgendwie dann so traurig, aber so ist es dann am Ende irgendwie. Ja, und mit dem Film, naja, wenn das eh nur drei Teile sind und die ganze Welt in Stand-Up-Sachen abbildet, dann kann ja das Publikum, die Aufnahme von dem Publikum, das nicht lacht, können ja dann gar nicht so breit drin vorkommen.
Nee, natürlich mehr. Nicht. Es ist nur die Scham.
Ja. Aber was ich dich noch fragen wollte, weil du es vorhin nur kurz fallen hast lassen, die Berliner Szene, Stand-Up in Berlin, die ja so riesig ist und wo so viele Expats sind und die gerade die englischsprachige Szene ist ja nochmal irgendwie, gibt's ja so viele Dutzende Shows in der Woche. Und du meintest, die ist aber international quasi irrelevant aus Sicht der Briten.
Genau, also viele wissen gar nicht, dass es die gibt, glaube ich, immer noch. Es gibt immer mehr Leute, die mal ein paar Wochen so herkommen, einfach weil es relativ einfach ist, Stage-Time zu kriegen. Es gibt so ein paar Leute, die so Europe-Comedians sind, die halt eigentlich hauptberuflich in Europa touren. Und einige von denen sind immer wieder auch länger in Berlin, weil das irgendwie eine ganz gute Basis ist. Aber ja, genau, also weil es halt finanziell noch nicht so richtig rentabel ist, interessieren die sich noch nicht dafür. Und die Berliner Szene oder überhaupt so die ganzen Comedians in Europa, also es gibt ja überall jetzt so kleine Comedy-Clubs, es gibt in Barcelona einen Comedy-Club, in Lissabon, in Prag wird gerade einer eröffnet oder in Wien gibt es jetzt auch einen, also der auch englische Comedy macht. So überall fängt es so richtig an, sich zu professionalisieren, aber es gibt halt dieses so eine Infrastruktur noch nicht, die das verbindet. Also es gibt quasi keine Booker, die sagen, ja cool, ich nehme jetzt einfach Kontakt auf zu diesen ganzen Venues, die einen Platz haben und die auch Bock haben auf, also die gute Comedians brauchen und ich fange jetzt einfach an, Touren zu buchen, wo man dann einfach immer wieder neue Leute über die gleichen Wege schickt. Das gibt's halt noch nicht und das ist super schade, weil diese ganzen Comedians halt alles selber machen, was ein unfassbarer Aufwand ist. Also ich habe ja, wie gesagt, so eine kleine europäische Tour gemacht und ich bin da nicht so begabt im Marketing und im Booken und im Organisieren und es macht mir auch wirklich keinen Spaß und trotzdem muss man das dann machen und sich mit Facebook-Werbung auseinandersetzen und alles sowas, was, also so genau das wollte ich ja nie machen in meinem Leben und bin dann dazu gezwungen. Also das ist beim Fringe sind die Strukturen ja da. Klar, man kann daran scheitern, aber auf jeden Fall ist da so ein Support-System und wenn du auf Tour bist, alleine bist du halt nur auf dich gestellt. Klar, da sind überall Comedians und da kann man sich austauschen und so, aber das ist halt eigentlich das, was für mich persönlich jetzt viel wichtiger wäre, als dass ich jetzt ein erfolgreiches Fringe habe irgendwann oder so, dass diese Strukturen in Europa halt wachsen, dass es Leute gibt, die Bock haben, da zu investieren und die auch das Geld natürlich sehen, was, glaube ich, absolut da ist, weil es überall mittlerweile Expats gibt, weil diese ganzen großen europäischen Städte alle total international sind. Aber genau, noch ist es leider nicht da, was bedeutet, dass man als Comedian alles selber machen muss und natürlich von Social Media gar nicht zu sprechen, weil man ja auch sein eigener Social Media Manager sein muss und auch da geht es ja eigentlich nur um Followerzahlen.
Ja, das leuchtet dann schon ein, dass so ein gestandener britischer Comedian oder so dann nicht kommt, um in Berlin 3 Open Mics zu spielen oder so. Also wie gesagt, Stuart Lee könnte man sich vorstellen, falls er eh mal in Berlin zu tun hat, der wäre auch jemand, der wahrscheinlich in Berlin auch eine größere Location ausverkaufen könnte. Stimmt schon, man sieht immer die großen Amerikaner, Bill Burr, Dave Chappelle und so, die touren in Deutschland auch durch die Hallen, aber drunter gibt's dann halt irgendwie wenig. Ja. Da kannst du, und wenn du halt einen Club hast, der vergleichbar ist mit einem amerikanischen Club in Berlin und einen noch in Hamburg, dann lohnt sich das natürlich irgendwie nicht. Da ist die englischsprachige Welt natürlich irgendwie ein bisschen im Vorteil mit der ganzen Club-Infrastruktur. Und hier in Deutschland ist es eher eine Open-Mic-Infrastruktur. Glaubst du, so ein Ding wie das Fringe, das größte Kulturfestival der Welt oder eines der größten, sage ich mal vorsichtig, könnte es sowas auch in Deutschland funktionieren?
Also ich denke mal, dass es sowas auch gibt. So wahrscheinlich wird das in Deutschland eher unter Kleinkunstfestival dann laufen, ne? Wenn da auch verschiedene andere Genres mit vorkommen. Ja, gibt es bestimmt, ist auch vorstellbar. Ich glaube, das Problem ist ja eher, dass es, also jetzt was, ich rede jetzt nur über Stand-up, dass es da diese Tradition halt noch nicht so wirklich gibt. Und es gibt natürlich eine Kabarett-Tradition, die ja auch eher in diesen Kleinkunstkreisen zu Hause sind. Aber Stand-up ist irgendwie vom Gefühl her schon weit weg von anderen Kleinkunst-Leuten und auch von dem Publikum. Ich glaube, das Publikum ist halt sehr anders mittlerweile, weil das sehr viel jünger ist und sehr viel popkultureller so geprägt. Und so für ein Stand-up-Festival in Deutschland, ich glaube, dafür kennen wir uns, also wir kennen es ja alle so ungefähr. Wir sehen uns ja da, also wir, ich bin ja nicht mehr so richtig dabei, aber es gibt ja so wenig Veranstaltungen in Deutschland oder so, irgendwelche TV-Aufzeichnungen, irgendwie laufen sich da eh dann alle irgendwann über den Weg. Ich finde ja dieses Konzept der, wie heißt das, der langen Nacht, wo immer man in so kleineren Städten ja auch, und dann hat man 4 oder 5 Möglichkeiten, 25 Minuten zu spielen in einer Nacht. Das ist eigentlich so das Nächste vom Konzept her, was ist so. Also das ist eine super Idee. Ich habe gehört, dass es relativ schrecklich ist, weil man halt vor Publikum auftritt, die jetzt nicht unbedingt Stand-up gewohnt sind, so wie wir es vielleicht uns wünschen, oder die vielleicht auch einfach das falsche Publikum sind und auch jetzt nicht so Spaß hätten an meiner Art von Stand-up. Das ist dann natürlich ganz, ganz schlimm, vor solchen Leuten 5x 25 Minuten zu machen. Aber an sich die Idee finde ich mega geil.
Die Lachnacht gibt's, glaube ich, und die Würzburger Lachnacht oder die Obersulmer Lachnacht sehe ich gerade, die Höchstädter Lachnacht. Ja, im Grunde halt quasi deutsche Fringe-Festival.
Genau.
Also, du fährst auf jeden Fall aber nächstes Jahr wieder hin.
Ja, ich würde sehr gerne. Ich habe auch schon gleich sofort Ideen gehabt, was ich alles machen will und so. Also inhaltlich, ne, so was ich so thematisch abarbeiten will. Also quasi, ich habe jetzt von meinem Glauben, wie ich den verloren habe, und der nächste Schritt wäre jetzt auch so chronologisch, was ich dann, wie ich versucht habe, das Vakuum, was durch das Fehlen meines Glaubens entstanden ist, wie ich das versucht habe zu füllen.
Vielen Dank, Freddy, dass du heute bei uns warst.
Vielen Dank, Bernhard.
Das war Freddy Gralle, Comedienne und Autorin aus Berlin, die uns heute hier von ihren Erfahrungen auf dem Edinburgh Fringe Festival, dem größten, wahrscheinlich größten Comedy-Festival der Welt, erzählt hat. Wenn ihr euch näher mit Freddy und ihrer Comedy befassen wollt, könnt ihr euch die Setup-Punchline-Folge von vor gut 2 Jahren anhören. Ich habe die auch nochmal in den Shownotes verlinkt. Da haben wir anhand eines Bits von Freddy auf der Bühne, das sie auf Deutsch gegeben hat, einfach ein bisschen über ihren Arbeitsprozess gesprochen. Es ist ein guter Einstieg, um sie kennenzulernen. oder ihr guckt in die ZDF-Mediathek zur Reihe Heroes aus dem Leben von Comedians. Da wird sie in einer Folge eine halbe Stunde lang von Serdar Somuncu gecoacht. Auf der Bühne ist Freddy sonst zurzeit, wenn dann in, auf Englisch zu sehen, mit ihrem Programm Church Girl Interrupted. Für Termine guckt ihr am besten auf ihre Homepage freddygralle.com oder guckt bei ihr auf Instagram oder Facebook vorbei. Das war es mit dieser Episode. Mein Name ist Bernhard Hiergeist und das war Setup Punchline, ein Podcast über Comedy.